Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Sklaverei ist ein globales Problem und eine massive Menschenrechtsverletzung. Trotz zahlreicher internationaler Gesetze, Verordnungen, Initiativen und Programme ist das vermutete Ausmaß von Sklaverei hoch. Über verschiedene Arten moderner Sklaverei und mögliche Auswege sprechen wir heute mit Max Klingberg, Menschenrechtsexperte bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Grüß Gott, Herr Klingberg, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Grüß Gott, schönen guten Tag.
Herr Klingberg, bei dem Wort Sklaverei, da denkt man ja irgendwie unwillkürlich an die Antike. Ich glaube, wenn man den einfachen Mann auf der Straße fragen würde, der würde ans Römische Reich denken oder auch an die Zeit der Kolonisation. Es war ein weiter und schwieriger Weg, bis Sklaverei als Unrecht im Völkerrecht verankert wurde. Ist es denn heute im 21. Jahrhundert überhaupt noch ein Thema?
Leider ist es nach wie vor ein brennendes Thema. Juristisch ist das keine Frage mehr im Völkerrecht. Das ist verboten, da gibt es keine Ausnahmen. In der Praxis aber leiden Millionen von Menschen unter Umständen, die man genauso mit Sklaverei ansprechen kann, wie man das früher gemacht hätte. Das sind zum Beispiel Kinder, die ausgebeutet werden, Zwangsprostituierte, aber auch Arbeitssklaven in staatlichen Lagersystemen.
Wie definiert man denn genau Sklaverei? Wann beginnt Sklaverei?
Eine exakte wissenschaftliche Definition, die unstrittig ist, die gibt es nicht. Denn die Grenzen von Sklaverei und Formen der Unfreiheit und Ausbeutung sind sehr fließend. Es gibt aber sehr viele Fälle, wo es unstrittig ist, dass es sich um de facto Sklaverei handelt.
Kann man das ungefähr quantifizieren, in wie vielen Staaten es Sklaverei gibt heutzutage?
Leider kann man das nicht wirklich exakt definieren, aber es gibt de facto Sklaverei auch in Ländern wie Deutschland. Denken Sie an Zwangsprostituierte. Das sind moderne Formen der Sklaverei und die gibt es möglicherweise in annähernd jedem Land der Erde.
Dann wollen wir uns jetzt mal den einzelnen Formen moderner Sklaverei zuwenden. Sie haben ja schon einige genannt. Es gibt ja da ein klassisches Verständnis von Sklaverei. Das ist, wenn ein Mensch die totale Verfügungsgewalt über einen anderen hat. Man sprach ja früher auch von Leibeigenschaft. Wenn ein Mensch gewissermaßen der Besitz eines anderen Menschen ist, Leibeigenschaft, ist das heute noch ein Thema? Gibt es das noch?
Also in diesem klassischen Sinne Leibeigenschaft gibt es das heute auch noch, allerdings in wenigen Staaten, zum Beispiel im afrikanischen Mauretanien, auch im Sudan. Die Zahlen sind nicht genau bekannt, sind aber nicht sehr hoch, aber dort gibt es Menschen, die als Sklaven angesprochen werden und die sich selbst auch als Sklaven fühlen. Nicht also einfach nur als abhängige Arbeiter, sondern wirklich als Sklaven.
Wo das vollkommen normal ist oder als normal angesehen wird durch die Tradition.
Zumindest von Teilen der dortigen Bevölkerung wird das Phänomen Sklaverei dort als zwar sehr unschön, aber als etwas Normales angesehen. Das ist erfreulicherweise nicht mehr die Regel. Es gibt möglicherweise auch Sklaverei in anderen Ländern, aber da nicht in offener Form. Es gibt immer mal wieder Berichte über sklavenartige Behandlung und Haltung von Hausangestellten auf der arabischen Halbinsel. Aber nicht nur auf der arabischen Halbinsel, auch im Libanon und einigen anderen östlichen Staaten.
Mhm. Herr Klingberg, wenn man sich die Statistiken so anschaut, dann fällt auf, dass besonders Kinder die Leidtragenden dieser Ausbeutung, dieser menschlichen Ausbeutung sind. Warum ist das so?
Kinder können sich noch viel weniger dagegen wehren, als das Erwachsene können. Und selbst Erwachsene sind oft in kaum vorstellbare Abhängigkeit. Einmal durch unmittelbare Gewalt, durch Schläge, durch Bedrohung oder durch Drohung, dass Familienangehörigen Gewalt angetan wird, oder einfach durch die Abhängigkeit in materieller Art, also Stichwort Schuldknechtschaft. Das ist in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern weit verbreitet, dass Bauern oder Arbeiter in Verhältnisse abrutschen, dass ihr tägliches Überleben vom Wohlwollen eines Großgrundbesitzers oder eines Fabrikbesitzers abhängen, dass sie verschuldet sind und dass sie in ihrem Leben niemals die Möglichkeit haben, diese Schuld durch ihre Arbeit abzutragen. Und die Schulden der Eltern vererbt werden auf die Kinder. Und dann arbeiten ganze Familien in Steinbrüchen, in Pakistan ganz auf den Ziegeleien, aber auch in anderen Fabriken, in der Landwirtschaft und werden de facto als Sklaven ausgebeutet.
Es ist ja bekannt, die finanzielle Ausbeutung, die gibt es weltweit. Und es ist ebenso bekannt, dass in vielen Ländern die Kinderarbeit weit verbreitet ist. Viele der Produkte, die wir hier auch so gerne in Europa kaufen, die kommen ja zum Beispiel aus Ostasien als Produkte aus Kinderarbeit. Gibt es da eigentlich keine Schutzmechanismen? Und falls es sie doch gibt, warum greifen die nicht?
Es gibt Ansätze für Schutzmechanismen, die aber verschieden gut greifen. Es gibt zum Beispiel Schutzsiegel für Teppiche, die nicht in Kinderarbeit geknüpft worden sind, und Fußbälle, die nicht aus Kinderarbeit stammen sollen. Das Problem ist, dass auf der einen Seite viele Verbraucher nicht danach fragen, woher ihr Fußball kommt, ob im wirklichen Sinne Blut daran klebt. Und auf der anderen Seite ist die Überprüfung solcher Siegel nicht einfach. Das gilt nicht nur in Ostasien, sondern in allen Ländern, in denen es die Möglichkeit gäbe, dass in Kinderarbeit oder in Sklaverei Produkte hergestellt werden. Die Firmen wissen um den möglichen Imageschaden und geben Aufträge an Subunternehmer und die geben das weiter an Subunternehmer, sodass letztendlich nur sehr, sehr schwer nachprüfbar ist, woher ein Produkt eigentlich stammt.
Da sind natürlich auch eindeutig kapitalistische Motive im Hintergrund. Und das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für sozialistische Ideologen. Das wurde immer wieder angeprangert in sozialistischen Gesellschaften. Bedeutet das denn, dass es in sozialistischen Gesellschaftsformen keine Sklaverei gibt, keine moderne Sklaverei?
Also das mit Abstand größte Lagersystem der Erde existiert in der Volksrepublik China. Und das ist ein System staatlicher Sklaverei. Sämtliche der Häftlinge dort werden gezwungen, Sklavenarbeit zu leisten. Die Zahl von 4 Millionen wird geschätzt von einer Institution in den USA, die von IGFM-Kuratoriumsmitglied Harry Wu gegründet und geleitet wurde, selbst einem ehemaligen Arbeitssklaven. Und diese Lao Gai Research Foundation befragte systematisch freigelassene Häftlinge aus solchen Lagern nach den Bedingungen, nach der Zahl der Häftlinge. Und so ist die Zahl der Häftlinge in etwa, wird angenommen, mit 4 Millionen in der Volksrepublik China. Sie kann aber viel höher sein. Und im kommunistischen Nordkorea ist die Zahl der Häftlinge, die alle Sklavenarbeit leisten müssten, noch viel schwieriger zu ermitteln. Also Sklaverei hat in den sogenannten sozialistischen Ländern immer eine Rolle gespielt. Ob in Form wie in Kambodscha unter den Roten Khmer oder unter Stalin. Selbst in Deutschland hat Sklavenarbeit in der DDR eine Rolle gespielt als Faktor der Volkswirtschaft. Die IGFM wird am 13. bis 15. April in Cottbus im ehemaligen Zuchthaus der Stasi ihre Jahrestagung veranstalten, an einem Ort, wo Mitglieder der IGFM, ehemalige Sklavenarbeiter, ihr eigenes Zuchthaus zurückgekauft haben.
Also waren das auch Regimegegner?
Ja, das sind alles politische Gefangene gewesen, die nicht einfach nur zu Gefängnishaft verurteilt wurden, sondern die in ihrer Haft gleichzeitig noch Arbeit, also de facto nicht bezahlte Arbeit unter katastrophalen Bedingungen leisten mussten, auch in der DDR. Und da haben sich ehemalige Sklavenarbeiter, politische Gefangene, die gleichzeitig auch IGFM-Mitglieder sind, zusammengetan und ihr eigenes Zuchthaus zurückgekauft.
Aber kommen wir nochmal zurück auf die Kindersoldaten. Das ist ein ganz schwarzes Kapitel. Da schätzt man, dass zurzeit etwa 250.000 Kinder weltweit unter Waffen stehen. Da gibt es wahrscheinlich auch noch Dunkelziffern, die weitaus größer sind. Was steckt denn hinter diesem Gedanken von Kindersoldaten? Warum missbraucht man gerade Kinder als Soldaten?
Ich nehme an, weil Kinder noch am einfachsten form- und führbar sind. Was die Zahlen übrigens angeht, das ist äußerst schwer zu ermitteln, allein schon deswegen, weil es zwar eine juristische Abgrenzung von Kindern und Jugendlichen gibt, aber in verschiedenen Kulturen der Begriff des Kindes ganz verschieden gefasst ist. Also ein 17-Jähriger wird in vielen afrikanischen Ländern nicht als ein Kind betrachtet oder ein 16-Jähriger. Aber es gibt tatsächlich Kindersoldaten, die sehr, sehr jung sind und man kann
sie leichter manipulieren.
Ja, die werden oft gezwungen, zuzuschauen, wie ihre Angehörigen umgebracht oder misshandelt werden. Sie werden oft selbst gezwungen, Verwandte umzubringen, zu vergewaltigen, zu verstümmeln. Die werden damit psychisch gebrochen und geraten in eine furchtbare Abhängigkeit zu ihren Peinigern. Das Ganze ist eine sehr, sehr tragische Geschichte, denn die Kindersoldaten sind nicht nur Opfer, was sie definitiv sind, sondern sie werden in der Regel auch Täter, die zum Teil grausamer sind in diesen Bürgerkriegen als Erwachsene. Es gibt Ansätze, wie man versucht, Straßenkinder zu resozialisieren. Das ist aber im Ganzen ein sehr großes Problem. Es liegt nicht nur an fehlenden Mitteln, sondern auch einfach an dieser schwierigen psychologischen Situation.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Sklaverei, moderne Formen der Sklaverei ist heute das Thema unserer Sendung. Unser telefonisch zugeschalteter Gast ist der Menschenrechtsexperte der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, Max Klingberg, der unter anderem auch Mitherausgeber des Jahrbuchs zur Christenverfolgung ist. Blicken wir auf ein weiteres Feld des Menschenhandels, nämlich auf die Prostitution, von der ja auch leider sehr viele Kinder betroffen sind. Und das ist ja, glaube ich, sehr schwierig zu fassen. Da sind die Grenzen ja fließend. Man nennt Prostitution ja auch das älteste Gewerbe der Welt. Das wird es wohl immer geben. Wo ist denn hier die Grenze zwischen einer in Anführungsstrichen Dienstleistung und einem ausbeuterischen Abhängigkeitsverhältnis, das der Sklaverei nahe kommt?
Also auch da ist es sehr schwer im Einzelfall, das juristisch fassbar zu machen. In Deutschland ist die ausbeuterische Prostitution verboten. Das Problem in der Praxis ist aber, dass die Mehrheit der Prostituierten nicht wagt, sich gegenüber Polizisten oder Behörden zu offenbaren. Es gibt wie so oft keine wissenschaftlich wirklich belastbaren Zahlen zur Zahl der Prostituierten und auch nicht zu der Zahl der Zwangsprostituierten in Deutschland. Aber es wird angenommen, dass das möglicherweise mehrere hunderttausend sein könnten, also möglicherweise bis zu 400.000. Es könnten aber auch weniger sein. Und es wird angenommen, dass ein erheblicher Teil, in etwa vielleicht die Hälfte, aus Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion stammen. Andere aus Südostasien und aus anderen Ländern, in denen die Menschen gewohnt sind, dass die Polizei zu ihren schlimmsten Feinden gehört. Diese Frauen können sich gar nicht vorstellen, dass ein Polizist sie nicht ebenso vergewaltigen oder missbrauchen würde, wie das andere tun. Dass die Polizei nicht kriminell sein könnte und ihnen helfen will. Es gibt in den verschiedenen Bundesländern Maßnahmen der Polizei mit Beamtinnen, speziell geschulten Beamten und also Programmen, in denen versucht wird, Zwangsprostituierte aus diesem System zu befreien. Ein Problem dabei ist, dass die Frauen sehr oft illegal in Deutschland sind und dann zu Recht fürchten, dass sie abgeschoben werden. Also da gibt es viele praktische und juristische Probleme, aber ein ganz großes Problem ist, dass die Frauen darüber meistens nicht sprechen wollen. Mhm. Aus Angst auch. Denen werden die Pässe weggenommen, die werden geprügelt und es wird ihnen gesagt, wenn ihr mit der Polizei zusammenarbeitet, ja, die deutsche Polizei ist noch schlimmer als die in Russland oder ähnliche Geschichten. Mhm. Aus gar nicht unbegründeter Furcht, ja, halten diese Frauen den Mund, weil sie einfach Sorge und Furcht haben vor dem, was danach kommen könnte.
Und damit bleibt festzuhalten, moderne Sklaverei, das ist auch eine Realität mitten hier bei uns in Europa. Noch schlimmer ist die Situation aber wohl in vielen anderen Ländern weltweit. Hängt das auch mit der Stellung der Frau in diesen Gesellschaften zusammen?
Das vermute ich. Wobei die Frauen oder die Mehrheit der Frauen in Ländern, in denen ihre rechtliche und gesellschaftliche Situation nach unseren Maßstäben desaströs ist, sich niemals als Sklaven empfinden würden. Denn die sind sozialisiert in einem Umfeld, in dem sie glauben, das sei normal oder Gott gewollt, dass sie ihrem Mann gehorchen müssen, dass sie sexuell gehorsam sein müssen und so weiter. Insbesondere in islamischen Kulturen, die traditionell sind, ist die Rolle der Frau sehr beklagenswert. Nach Einschätzung einiger islamischer Frauenrechtlerinnen auch katastrophal. Nur ist der Bewusstseinswandel, der hat dort erst ansatzweise begonnen. Ich würde das nicht als Sklaverei benennen, aber es gibt dort ganz krasse Abhängigkeitsverhältnisse, die auch im Rechtssystem vieler islamisch geprägter Länder so festgeschrieben sind.
Mhm. Herr Klingbeck, jetzt haben Sie gerade schon Menschenrechtsverletzungen aus Tradition erwähnt. Und da sollten wir vielleicht auch auf Sklaverei aus religiöser Tradition zu sprechen kommen. Und da fällt einem sicherlich ganz spontan das hinduistische Kastensystem in Indien ein, das ja prägend ist für die ganze Gesellschaft dort und auch weitreichende Folgen für das Leben der einzelnen Kastenangehörigen hat. Welche Formen der Sklaverei gibt es denn hier?
Also in Indien gibt es alle Formen der Sklaverei, die wir angesprochen haben, mit Ausnahme staatlicher Ausbeutung in Arbeitslagern oder Ähnlichem. Aber ansonsten gibt es dort die gleichen Probleme, die andere Schwellen- und Entwicklungsländer haben und die zum Beispiel auch Deutschland hat im Bereich der Prostitution. Das Kastensystem ist in ganz krasser Form menschenrechtsfeindlich und es verletzt den Rechtsgrundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz. Es ist aber so, dass nach indischem Recht die Kaste in den allermeisten Fällen keine Rolle spielt. Also es gibt schon Bereiche des indischen Rechtes, wo die Kaste eine Rolle spielt, zum Beispiel bei verschiedenen Stipendien, da gibt es Quotensysteme und sowas. Aber letztendlich handelt es sich da nicht um eine staatliche Diskriminierung, sondern um eine religiöse und traditionelle, in der Gesellschaft verankerte Diskriminierung. Aber ich glaube, der Begriff Sklaverei passt da nicht ideal.
Okay, aber hat man denn überhaupt die Chance, dagegen anzukämpfen? Das ist doch bestimmt eine sehr, sehr mühsame Arbeit, da etwas, was über Jahrhunderte oder manchmal noch länger so gewachsen ist, so festgefügt in die Tradition ist, da etwas zu verändern. Gibt es da Fortschritte?
Es gibt Fortschritte, die sind aber regional sehr unterschiedlich. Auf dem Land sind die Strukturen in der Regel wesentlich konservativer und viel strikter als in den großen Städten. Und mit zunehmendem Bildungsgrad gibt es da auch eine Liberalisierung. Für viele gebildete Inder hat die Kaste eine kulturelle Komponente. Es gibt auch heute noch das Phänomen, dass in der Regel innerhalb der Kaste geheiratet wird, dass die Kaste aber bei weitem nicht mehr die Rolle spielt, wie sie das früher gespielt hat, außer auf dem Land.
Auch im Islam gibt es ja sehr starke Traditionen kultureller und religiöser Art. Was sagt denn eigentlich die islamische Lehre über Sklaverei?
Die klassische islamische Rechtsauffassung ist, dass Sklaverei theoretisch möglich ist, weil zu Zeiten Mohammeds und des frühen Islam Sklaverei einfach etwas Selbstverständliches im Nahen Osten gewesen ist, so wie auch es im Römischen Reich zu Zeiten Jesu einfach selbstverständlich war, dass es Sklaven gibt. In einigen Regionen hat sich das dann erhalten, aber in der großen Masse der islamisch geprägten Gesellschaften ist es gesellschaftlich einfach undenkbar, so wie bei uns Sklaverei im Prinzip undenkbar ist. Es gibt Sklaverei, zum Beispiel in Form von Zwangsprostitution und Schuldknechtschaft und Ähnlichem. Das gibt es auch in islamischen Kulturen, aber gesellschaftlich ist das im Prinzip unmöglich, obwohl es dort ähnliche Strukturen gibt und obwohl Frauen in manchen Ländern nach unserem Ermessen in sklavenartigen Verhältnissen leben. Kurz, ich würde sagen, dass man das diese nicht über einen Kamm scheren sollte. Aber nach klassischer Auffassung wäre Sklaverei nicht verboten.
Aber es gibt doch auch diese Unterscheidung im Islam, dass man sagt, Gläubiger, Mann des Buches, also Christen und Juden sind darunter zu verstehen, und dann ganz Ungläubige, die sozusagen auch in verschiedenen Stufen gesehen werden. Ist da nicht auch schon so ein Keim gelegt?
Also Sie haben völlig recht, dass es diese Auffassung gibt. Und in sehr traditionalistischen islamischen Gesellschaften spielt es auch eine erhebliche Rolle. Also wenn Sie nach Somalia schauen, nach Saudi-Arabien oder Teile Zentralasiens wie Afghanistan oder Pakistan, dann spielt es eine erhebliche Rolle. Es ist aber zum einen die Frage, sollte man das mit Sklaverei ansprechen oder ist das nicht eine andere Art der Menschenrechtsverletzung, eine andere Form der Entrechtung? Und dann ist es so, dass vielfach diese klassische Rechtsauffassung nicht eins zu eins Rechtspraxis ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. In der Islamischen Republik Iran gilt das von Gesetz wegen, so wie Sie es beschrieben haben. Muslimische Männer sind vollwertige Bürger. In der Praxis übrigens werden sunnitische Männer auch diskriminiert. Aber vereinfachen wir mal, Christen, Juden und im Iran Zoroastrier sind Bürger, aber Bürger zweiter Klasse. Und Menschen, die nicht Muslime oder Angehörige einer sogenannten Buchreligion sind, haben von der Theorie her noch nicht mal ein Lebensrecht. Das macht sich in Einzelfällen auch in der Praxis bemerkbar. Es hat einen Fall gegeben, der ist allerdings schon viele Jahre her, wo ein iranischer Offizier einfach aus Willkür einen Bahai, einen Mann, erschossen hat. Bahai sind die größte religiöse Minderheit im Iran, eine nachmuslimische, synkretistische Religion. Aber sehr friedfertig, lehnen übrigens die Scharia ab und sind für Gleichberechtigung. Die Bahai werden aber nicht als Buchreligion anerkannt. Die Angehörige dieses Bahai haben geklagt, es gab einen Prozess und das Gericht hat zynisch entschieden, dass der Mörder dem Staat die Kosten für die Patrone ersetzen muss. Er hätte den Bahai ja auch einfach erschlagen können, dann wäre der Islamischen Republik kein Schaden entstanden. So viel zu den Möglichkeiten des islamischen Rechtes im Iran. In der Praxis ist es aber so, dass die Gesellschaft oder sagen wir große Teile der iranischen Gesellschaft bedeutend liberaler sind, nicht nur als das Gesetz, sondern als die Gesellschaften der umliegenden Länder, bedeutend liberaler. Und selbst die Fanatiker, die es dort gibt, also Revolutionswächter und ähnliches, gehen in der Praxis nicht rum und bringen Atheisten und Bahai und andere um. Also man muss unterscheiden zwischen dem wirklich menschenrechtsverachtenden klassischen Recht, das es gibt, und dem, was in den verschiedenen Ländern tatsächlich Teil des Rechtes geworden ist und der Rechtspraxis.
Sie sagten gerade, manchmal ist die Gesellschaft liberaler als die Rechtsprechung.
Ja,
aber
manchmal auch nicht.
Manchmal auch nicht, denn wenn wir auf die Sklaverei blicken, dann heißt es ja in Artikel 4 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen Formen verboten. Und jedes Land, das der UNO beitritt, das anerkennt diese Erklärung gewissermaßen automatisch. Warum ist es denn trotzdem ein derart großes Problem? Liegt das vielleicht auch daran, dass die Regierungen gar nicht fähig sind, diese Gesetze umzusetzen?
Das ist eine völlig berechtigte Frage. Ich vermute, dass es mehrere Gründe gibt. Zum einen die Unfähigkeit mancher Regierungen, dann der Unwille vieler Regierungen, also nehmen wir mal eine sehr, sehr traditionalistische Gesellschaft wie Saudi-Arabien, in der es wahrscheinlich auch Sklaverei gibt, zum Beispiel von Hausangestellten. Die Regierung ist nicht willens, dagegen etwas zu tun. Sie könnte, aber sie tut es de facto nicht. Und dann gibt es Regierungen, die selbst anders denken als Sklaven ausbeuten. Denken wir an die Volksrepublik China. Und dann gibt es Regierungen, die den guten Willen haben, Sklaverei zu beenden, denken wir an Deutschland, die aber, weil die Tücke im Detail liegt und weil verschiedene Sachen einfach wirklich schwierig sind, keinen wirklichen Durchbruch geschafft haben in der Beseitigung von sklavenartigen Zuständen, zum Beispiel in der Prostitution.
Ein weiteres Problem ist, glaube ich, auch die Auslegung von Rechten. Wenn wir da mal auf die Erklärung der Menschenrechte der UNO blicken im Vergleich zur Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam, das ist aus dem Jahr 1990, da ist es ja so, dass diese Erklärung von Kairo die Scharia als Grundlage von Menschenrechten definiert. Welche Probleme wirft denn das auf?
Dieser sogenannte Scharia-Vorbehalt, dass alle die genannten Rechte nur im Rahmen der Scharia gelten, entwertet diese Rechte völlig, konterkariert den Gedanken der Menschenrechte absolut. Wobei beim Punkt der Sklaverei die Sklaverei in diesem Falle nicht strittig ist, aber bei allen anderen Rechten. Also da wird zum Beispiel in der Kairo-Erklärung oder auch in anderen islamischen Menschenrechtserklärungen Gleichberechtigung von Mann und Frau festgeschrieben. Aber dann kommt in Nachsätzen weit hinten in diesen Erklärungen im Rahmen der Scharia, und das bedeutet, es gibt überhaupt keine Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Das ist in den Augen der IGFM ein Versuch, allgemeine, universelle Menschenrechte zu erodieren, sie letztendlich abzuschaffen und zu ersetzen durch religiöse Rechtsauffassungen. Dagegen wehren wir uns selbstverständlich so gut wir können.
Hat das denn zugenommen, diese Erodierung in den letzten Jahren?
Es hat vor etwa 20 Jahren den Versuch gegeben, insbesondere von der Volksrepublik China, aber auch einigen islamisch geprägten Staaten, den Begriff der Menschenrechte zu relativieren. Stichwort islamische Menschenrechte und asiatische Werte. Was die asiatischen Werte angeht, das ist im Sande verlaufen und wird von den entsprechenden Regierungen nicht weiter verfolgt. Aber die sogenannten islamischen Werte, die Umdeutung von Menschenrechten und ihre Entwertung durch Einschränkung im Rahmen der Scharia, das hat in den vergangenen 5, 6, 7 Jahren dramatisch zugenommen. Initiatoren davon waren insbesondere die Regierung von Pakistan, aber zum Beispiel auch von Ägypten. Ägypten ist, also Kairo ist Sitz der Organisation der Islamischen Konferenz und der Arabischen Liga. Und sowohl Kairo, aber insbesondere Pakistan war Vorreiter darin, dass sie Dokumente bei den Vereinten Nationen eingebracht haben, die sogar die Kritik an Religion, insbesondere am Islam, unterbinden sollte. Wir sehen das mit größter Besorgnis.
Herr Klingberg, wir haben jetzt einige Formen der modernen Sklaverei von Ihnen näher gebracht bekommen. Gibt es welche, die wir noch nicht angesprochen haben, die man kurz erwähnen sollte?
Ich denke, das sind die wesentlichen Punkte. Es gibt vermutlich immer Formen, wo Menschen in Abhängigkeit und in Gewaltverhältnisse abrutschen. Aber das Genannte, denke ich mir, das sind die Hauptpunkte, die Punkte, die Millionen von Menschen zu Opfern machen.
Beschäftigen wir uns am Ende unseres Gesprächs noch mit der Frage, wie man helfen kann. Was sind denn wirksame Instrumente, um mehr Menschenrechte durchzusetzen? Im Großen wie im Kleinen?
Ja, das ist abhängig von Land zu Land. Manche Länder könnten die Menschenrechtssituation in ihren Ländern, auch im Bereich Sklaverei, wenn sie nur wollten, mit quasi einem Federstrich verbessern. Zum Beispiel die Volksrepublik China. Da ist es so, dass jeder Bürger administrativ durch den Verwaltungsbeschluss einer Polizeibehörde in ein Lager gesteckt werden kann, zur Zwangsarbeit und Sklave wird. Wir appellieren an die Volksrepublik China, dass das aufgehoben wird. Wir ermutigen chinesische Menschenrechtler, wir ermutigen die Bundesregierung im Rahmen des deutsch-chinesischen Menschenrechtsdialoges, da den Finger in die Wunde zu legen. Und bei Punkten wie diesen oder bei konkreten Einzelfällen oder bei Gesetzentwürfen kann jeder mitmachen. Wer sich dafür interessiert, den möchte ich herzlich einladen, auf der Homepage der IGFM www.menschenrechte.de zu stöbern und zu sehen, was für den Einzelnen in Frage kommt.
Jetzt haben Sie schon gerade einen Tipp gegeben. Was kann der einfache Bürger noch tun, um sich für mehr Menschenrechte einzusetzen, um sich gegen Sklaverei einzusetzen?
Ich denke, der erste Punkt ist, dass man sich bewusst wird, welche Probleme es überhaupt gibt. Also der erste Schritt ist meiner Meinung nach, informiert zu bleiben oder überhaupt sich zu informieren und danach im Rahmen der eigenen Interessen aktiv zu werden. Und das bedeutet meistens, Öffentlichkeit herzustellen. Probleme, die in der Vergessenheit verschwunden sind oder die im Verborgenen vor sich hinschwelen, werden nicht gelöst. Man kann also mithelfen, Öffentlichkeit herzustellen. Und das geht zum Beispiel über Appellaktionen, Briefaktionen, Eingaben. Das ist gar nicht so schwer. Also auf der Homepage der IGFM finden Sie Beispiele und Anregungen. Wenn ich es nochmal wiederholen darf, www.menschenrechte.de, da findet man einiges dazu.
Herr Klingberg, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Weltkirche aktuell über moderne Formen der Sklaverei im 21. Jahrhundert. Haben wir heute gesprochen mit Max Klingberg von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Diese Vereinigung, Sie haben es eben im Interview gehört, lädt vom 13. bis zum 15. April in diesem Jahr zu seiner 40. Jahrestagung nach Cottbus ein. Redner werden dann unter anderem sein Professor Dr. Hans-Gerd Pöttering, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung und Mitglied des Europäischen Parlaments, und Bernd Posselt, Vorsitzender der Pan-Europa-Union Deutschland. Herzliche Einladung. Weitere Informationen gibt's auf der Internetseite unter www.igfm.de. Das Thema Sklaverei ist natürlich auch ein Thema der katholischen Kirche. In vielen Ländern der Welt ist sie die einzige Institution, die ihre Stimme gegen dieses Unrecht erhebt. Und wenn Sie sich engagieren wollen, wenn Sie sich informieren wollen, können Sie das auch auf den Netzseiten von Kirche in Not. Das Hilfswerk unterstützt die Christen ja in 140 Ländern weltweit. Schauen Sie einfach mal rein, geben Sie einen Ländernamen ein unter www.kirche-in-not.de. So viel für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten und mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Heute einen frohen, gesegneten und sonnigen 5. Fastensonntag. Machen Sie es gut. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.